Wie schön, bei euch zu sein. Ich habe es heute schon richtig genossen, hier anzukommen, so freundlich begrüßt zu werden. Ihr habt echt so eine ganz offene, herzliche Atmosphäre. Ihr habt es mir leicht gemacht, hier zu starten. Vielen Dank. Ich habe mich letztens gefragt, wann ist mein Leben eigentlich richtig gut? Und mir kam ein Bild in den Kopf, in das ich euch auch gerne mit hineinnehmen würde. Ich sitze mit meiner WG bei uns im Garten. Wir haben den Luxus, einen Garten genießen zu dürfen. Auf unserer Terrasse, der Frühling fängt an. Es ist, ja, das ist es jetzt nicht so ganz. Aber stimmt, ich habe gesagt, ich nehme euch mit hinein. Ne? Ist noch ein anderes Bild, was ich euch später noch zeigen werde. Also, erstmal, ich sitze mit meiner WG im Garten auf unserer Terrasse. Der Frühling fängt an, die Sonne scheint, es ist abends, wir essen Pizza von unserem Lieblingsitaliener. Wir trinken Getränke und haben richtig gute Gespräche, lachen viel. Und dann geht's mir gut. Habt ihr das Bild im Kopf? Das weckt ein Gefühl von Geborgenheit und Zugehörigkeit in mir. Das ist ein guter Abend. Aber ich wünsche mir nicht nur gute Abende in meinem Leben, ich wünsche mir ein Leben, das gut ist. Und nach dem zu urteilen, was ich in der Welt wahrnehme, sind viele Menschen auf der Suche nach einem guten Leben. Und oft erscheint diese Suche oberflächlich. Ein Leben, das nach außen hin den Erwartungen der Gesellschaft entspricht. Die sagt, ja, das ist ein gutes Leben. Auf Instagram zum Beispiel gibt es Bilder von immer gut gelaunten, die Welt bereisenden, ordnungsliebenden, kochbegabten und selber einen Biobauernhof betreibenden, dabei Junggebliebene natürlich, und perfekten Topverdiener. Wow, das ist gutes Leben, oder? Scheint zumindest auf Instagram der Fall zu sein. Ich habe mal die künstliche Intelligenz gefragt, was sie sagt, was in Deutschland ein gutes Leben ist. Und das Bild seht ihr schon. Anscheinend ist in Deutschland immer noch das Klassische. Ich habe mein Haus, ich habe mein Auto, Familie und das Wetter ist gut. Für mich geht die Sehnsucht nach einem guten Leben tiefer. Da ist nicht nur der Wunsch nach äußeren Dingen, sondern nach etwas, das mehr Bedeutung hat. Nach zum Beispiel Gesundheit, nach Arbeit, die Sinn hat, nach einer Möglichkeit der Selbstverwirklichung oder auch finanzielle Sorglosigkeit. Und das sind Dinge, die wichtig sind in unserem Leben, gar keine Frage. Und es ist auch voll in Ordnung, dass wir uns das wünschen. Und doch, wenn ich ehrlich bin, gibt es wahrscheinlich in jedem von uns Sehnsucht, die noch tiefer geht. Eine Sehnsucht nach etwas, das nicht einfach zum Beispiel durch materielle Dinge oder die Anerkennung anderer erfüllt wird. Es ist der Wunsch nach innerer Erfüllung, nach einem tiefen Frieden in unserem Herzen, nach etwas, das die Seele anrührt und das Herz heil macht, nach bedingungsloser Liebe, nach Verbundenheit, und vielleicht auch nach Beziehungen, tiefen Beziehungen, die uns tragen. Und hier setzt Jesus an. Er kennt diese tiefen Sehnsüchte und spricht genau da hinein. Er möchte uns ein gutes Leben schenken. Und er nennt es ein Leben in ganzer Fülle. Dieses Leben in Fülle, das auf einer tiefen Ebene berührt, das uns erfüllt und uns verwandelt. Für alle unter uns, die vielleicht jetzt noch nicht ganz so viel mit Jesus zu tun haben und neu in diesem Bereich Gemeinde und so sind, ist es total wertvoll, dass du heute da bist, weil du bekommst einen kleinen Überblick darüber, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und Beziehung mit ihm zu leben. Falls du schon länger mit Jesus unterwegs bist und gerade feststeckst, ist es auch eine richtig coole Möglichkeit für dich, vielleicht einfach nochmal neue Impulse zu bekommen. Und selbst wenn du gerade denkst, ah, Jesus und ich, wir sind so, da passt kein Blatt dazwischen. Selbst dann ist es vielleicht nochmal eine Gelegenheit, auf deine Beziehung mit Jesus zu schauen. Johannes, einer der Zeitzeugen, die mit Jesus unterwegs waren, schreibt in seinem Bericht über das Leben von Jesus in Kapitel 10, Vers 10, dass Jesus sagt: Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Und er verspricht uns nicht einfach nur dieses gute Leben, nach dem wir uns so oft sehen, sondern er verspricht uns ein Leben in ganzer Fülle. Wow. Und ein Leben in ganzer Fülle, das bedeutet jetzt nicht, dass all unsere Wünsche erfüllt sind, dass wir frei von Sehnsüchten leben. Das heißt es nicht. Vielmehr geht es um eine tiefe Zufriedenheit mit dem, was wir haben und auch mit dem, was wir nicht haben. Hier möchte ich den Vers aus Römer 8, Vers 28 einbinden, in dem es heißt: Denjenigen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Das heißt nicht, dass alles gut ist bei den Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Das heißt auch nicht, dass du Gott nicht genug liebst, wenn du gerade nichts Gutes sehen kannst. Und das heißt auch nicht, dass du in allem Schlechten immer das Gute sehen musst. Wenn wir die Stelle genauer ansehen und ein bisschen weiterlesen, dann sehen wir, dass dieses Gute, von dem Jesus spricht, eine Veränderung ist. Und zwar die Veränderung, ihm ähnlicher zu werden. Also denjenigen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Und dieses Gute ist, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus ähnlicher zu werden, okay, wie sieht denn das in unserem Alltag aus? Jetzt mal ehrlich. Unser Alltag, er ist voll. Ja, kein Zweifel. Also mein Alltag ist voll mit Ablenkung, mit Stress, mit Terminen und den kleineren und auch größeren Herausforderungen. So ungefähr wie auf dem nächsten Bild. Ja, alles voll, alles stressig, alles irgendwie ein bisschen auch grau. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns ständig antreibt. Höher, schneller, weiterkommen. Wir hetzen von einem Termin zum nächsten. Unsere Tage sind vollgepackt mit Arbeit, Familie. Ich hole vielleicht noch schnell das Kind vom Flötenunterricht, dann noch das Ehrenamt hinterher. Und natürlich mache ich auch noch Sport. Huh, das Leben ist voll. Aber diese Art von Fülle ist nicht das, was Jesus meint, wenn er uns ein Leben in ganzer Fülle verspricht. Ich habe diese Sehnsucht nach einem Leben in Fülle. Und vielleicht geht es dir ähnlich und du kannst dich damit eins machen. Doch bleibt das oft unerreicht. Und hier denke ich an eine Beobachtung von John Mark Comer, einem Theologen aus den USA, der diese Predigt auch maßgeblich mit inspiriert hat und der Folgendes beschreibt. Ich habe viele Jahre Bibel gelesen, ging sonntags in den Gottesdienst und vermutlich hat der Heilige Geist mich auch verändert. Aber irgendwann fühlte es sich an, als wäre ich auf einem Plateau gelandet. Die üblichen Methoden brachten mich nicht weiter. Ich hatte eher das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Ich war frustriert, weil ich mir mehr wünschte und irgendwann machte ich sogar Rückschritte. Ich wurde ungeduldiger und es ist nicht so, als würde ich nicht Jesus nachfolgen wollen oder als hätte ich es nicht ernsthaft versucht, aber ich blieb stecken in meinen alten Gewohnheiten. Und so geht es mir auch häufig. Und warum hat John Mark Comer dieses Gefühl und warum habe ich das Gefühl und du vielleicht manchmal auch, dass wir dieses Leben in Fülle, von dem Jesus spricht, es nicht haben? Und ich glaube, weil wir der zentralen Einladung von Jesus manchmal nicht wirklich nachkommen, die zum Beispiel in Markus 1, Vers 17 steht: Komm, folge mir nach. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Das Verständnis, Jesus nachzufolgen, kommt aus dem ersten Jahrhundert. Da war es üblich, dass es Rabbis gab und die hatten ihre Auszubildenden, die mit diesem Rabbi umhergezogen sind und von ihm lernten. Und genau so ist auch Jesus ein Rabbi und seine Jünger sind seine Lehrlinge. Und ein Jünger von Jesus zu sein, bedeutet in der damaligen Zeit, Achtung, das mache ich jetzt einmal kurz in Englisch, dann kommt es aber auch in Deutsch: Be with Jesus, become like Jesus und do as he did. Also in Deutsch einmal, das steht auch auf der Folie: Sei bei Jesus, werde wie Jesus und tu, was er getan hat. Das ist die Bedeutung von Jüngerschaft. Und wenn du jetzt denkst, doch, ich glaube, ich bin eigentlich ganz gut dabei bei diesen drei Punkten und folge Jesus nach, das ist schon eigentlich ganz gut, ja, dann freue ich mich total mit dir, weil das bedeutet ja, wow, es ist so wertvoll, mit Jesus verbunden zu sein und mit ihm unterwegs zu sein. Und dennoch, vielleicht fragt die eine oder andere Person von euch sich auch, aber wie kann das konkret aussehen, ein Lehrling von Jesus zu sein? Sei bei Jesus. Be with Jesus. Paulus war Missionar, Theologe und Gemeindegründer. Was ein Leben. Dieser Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 9 von Prinzipien der Welt, und dass wir uns als Christinnen und Christen nicht davon einfangen lassen sollen, sondern dass die ganze Fülle in Christus allein im Göttlichen wohnt und wir durch die Verbindung mit ihm, also mit Jesus, Anteil an dieser Fülle haben. Durch die Verbindung mit Jesus hast du also Anteil an der göttlichen Fülle. Und Jesus und die Verbindung zu ihm machen es uns möglich. Hier nochmal die Einladung, komm, folge Jesus nach. Und für die Jünger damals war es wesentlich leichter, Jesus nachzufolgen. Er stand neben ihnen und hat gesagt, komm, wir gehen nach Osten. Und sie sind hinterhergelaufen. Wir haben aktuell keinen Jesus, der wirklich neben uns steht und sagt, ach komm, wir gehen in den Süden nach Hörde und wir laufen hinterher. Von daher vielleicht ein bisschen schwieriger für uns heute. Aber wie kann es dann für uns aussehen, bei Jesus zu sein? Fülle deine Gegenwart mit seiner Gegenwart. Fülle deine Gegenwart mit seiner Gegenwart. Verbringe Zeit mit Jesus durch Gebet, Bibellesen, Stille. Ein kleiner Schwenk aus meinem Leben. Ich war letzten Sommer für eine Woche im Kloster und der Bruder, der uns in dieser Zeit begleitet hat, der hat gefragt, okay, was sind denn eure Erwartungen, mit denen ihr in diese Woche reingeht? Und ich fing an, eine Liste zu machen. Ich liebe Listen und ich fing an, aufzuschreiben. Was wünsche ich mir für diese Woche? Das wäre ein Punkt, ein Thema, wo ich eigentlich gern von Jesus noch mehr wüsste. Hier wüsste ich auch gern mehr Bescheid. Da hätte ich auch gern ein bisschen Klarheit. Hier könnte Jesus auch ein bisschen was tun. Und da hätte ich auch gern noch ein bisschen mehr von. Und dann habe ich mir diese Liste angeschaut und gefühlt hat Jesus zu mir gesagt, Rahel, was ist das? Schau vielleicht erstmal auf deine Leistungsorientierung. Er hat mich darauf hingewiesen, dass es vielleicht einfach mal dran ist, bei ihm zu sein. Und er lud mich dazu ein, bei ihm zu sein. Einfach da zu sein, in seiner Gegenwart. Bei Jesus zu sein bedeutet nicht nur Zeiten und Räume für Jesus zu schaffen. Das ist super wertvoll, stille Momente mit Jesus zu haben. Aber ich glaube, wir kommen dann häufig in die Gefahr zu sagen, okay, ich habe morgens meine 15 Minuten, vielleicht auch 30 Minuten, je nachdem, wie ambitioniert du bist mit Jesus. Und dann habe ich das abgehakt und kann in meinen Tag gehen. Aber die Kunst ist es, bei Jesus zu sein, auch im Alltag. Während ich zum Beispiel in der Bahn sitze und die hat gerade Verspätung und ich bin schon angespannt, weil ich denke, meinen Anschluss verpasse ich wahrscheinlich sowieso, kriege ich noch eine andere Möglichkeit, um dahin zu kommen, wo ich hin möchte, oder komme ich zu spät. Da könnte ich üben, bei Jesus zu sein. Oder wenn dein Kind schreit und du selbst dann schon keine Nerven mehr hast und denkst, ah, ich würde gerne auch innerlich schreien oder vielleicht auch tust du es äußerlich, das würde ich auch verstehen bei manchen Verzweiflungsmomenten. Da kannst du Zeit mit Jesus haben. Und ich weiß, das hört sich sehr romantisch an. Aber ich glaube wirklich, dass das die Momente sind, wo es super wertvoll ist, bei Jesus zu sein. Also sei bei Jesus. Werde wie Jesus. Become like Jesus. Die Frage ist nicht, ob wir uns prägen lassen. Wir werden so oder so geprägt. Die Frage ist vielmehr, wem oder was erlaube ich, uns prägen zu lassen? Erlauben wir, uns prägen zu lassen? Und für mich ist die Antwort, die im Kindergottesdienst, im KIGO immer die richtige ist, Jesus. Ich möchte, dass Jesus mich prägt, dass Jesus mein Leben verändert. Wie kann das aussehen, mehr zu werden wie er? Bei Veränderung hat Gott die Kontrolle, aber du hast eine Rolle. Wir hatten es gerade schon, ja, Jüngerschaft bedeutet auch manchmal anstrengend zu sein. Vielleicht ist es auch manchmal anstrengend, wie ein Eichhörnchen, das auf einen Baum hochklettert, auch wenn das bei denen meistens nicht so anstrengend aussieht. Bei Veränderung hat Gott die Kontrolle, aber du hast eine Rolle. So wie Jesus zu werden, passiert nicht einfach über Nacht oder aus Versehen. Du und ich haben eine Rolle dabei, uns verändern zu lassen. Wir können dort Zeit und Raum geben, damit der Heilige Geist uns verändern kann. Nur er kann das tun. Wir können das nicht aus unserer eigenen Kraft herausproduzieren, aus uns herauspressen. Er kann uns verändern. Und du kannst Gott Raum geben, damit er das tun kann. Also wir tun das, was wir tun können, um Gott Raum zu geben, um uns, um die Menschen zu verwandeln, die tun können, was wir derzeit nicht tun können, leben und lieben, wie Jesus. Ich sage das nochmal, weil es ein komplizierter Satz ist. Wir tun das, was wir tun können, um Gott Raum zu geben, um uns in die Menschen zu verwandeln, die tun können, was wir derzeit nicht tun können. Leben und lieben, wie Jesus. Und dieses Gott Raum geben kann durch geistliche Übung passieren. Ich weiß, geistliche Übung hört sich jetzt nicht so attraktiv an, es hört eher sich wie Disziplin und Anstrengung an, aber sie sind wertvoll und helfen uns, so zu leben und zu lieben, wie Jesus es getan hat. Ein Vorschlag für geistliche Übungen, die auch einmal gerne angeworfen werden dürfen, sind Sabbatfeiern. Okay, ich mache es in der Reihenfolge. Gebet, Fasten. Ja, gerade die Fastenzeit jetzt nochmal zu nutzen, Gott Raum zu geben. Wenn ich zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichte, immer daran zu denken, okay, ich habe gerade Lust auf Süßigkeiten, aber was ist denn das Bedürfnis dahinter? Und dann zu Gott zu gehen und sagen, Jesus, ich habe Sehnsucht. Einsamkeit. Sabbat feiern, ja, wer damit nicht ganz so groß geworden ist mit diesen typischen christlichen Begriffen. Sabbat feiern bedeutet, sich einen Tag in der Woche Zeit zu nehmen und sich auf Gott auszurichten. Und das ist richtig cool. Ich habe das jetzt angefangen mit meiner WG und mit anderen Menschen, wo ich versuche, ein bisschen Begeisterung dafür zu wecken, sich einfach mal samstagsabends hinzusetzen und ganz bewusst in diesen Sabbat reinzufeiern. Mit Ritualen und dann einen Sonntag zu haben, ohne Handy, ohne digitale Ablenkung, einfach bei Gott zu sein. Und es ist richtig cool, ich kann es euch verraten. Großzügigkeit, Bibellesen, Gemeinschaft, Dienst am Nächsten und Zeugnis sein. Dienst am Nächsten ist jetzt auch so ein Begriff, der ein bisschen sperrig ist. Dienst am Nächsten bedeutet, für den Nächsten da zu sein. Und das sind meistens die Bedürftigsten unter uns. Oder auch Zeugnis sein. Zeugnis sein bedeutet, einfach von dem zu erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Ja, das heißt nicht, ich muss hingehen und Menschen zu überreden, Gott zu glauben, sondern ich darf einfach von dem ganz entspannt erzählen, was ich mit Jesus erlebe. Geistliche Übungen sind nicht dein ganzes spirituelles Leben, aber sie sind ein Teil davon. Und sie sind auch keine religiöse Formel. Ich sage jetzt nicht, okay, wenn du das und das machst, dann hast du garantiert ein gutes Leben und eine gute Beziehung mit Jesus. Das ist es nicht. Aber es lohnt sich, dem Heiligen Geist Raum zu geben, um dich verändern zu lassen. Werde wie Jesus. Tu, was Jesus getan hat. Do as he did. Ein Rabbi wollte nicht nur, dass seine Lehrlinge seine Lehre verstehen und vielleicht auch aufnehmen und verstanden haben, sondern dass sie sein Leben nachahmen und das tun, was er tat. Und das Ziel von Jüngerschaft, von Jesus, ist es nicht, zu einer Person zu werden. Moment, nein. Das Ziel von Jüngerschaft ist es sehr wohl, zu einer Person zu werden, die dieses Projekt, was Jesus gestartet hat, weiterzuführen. Und das Projekt ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, anfangen, an ihn zu glauben und das Reich Gottes gebaut wird. Dass Menschen immer mehr zu dem verändert werden, was Jesus schon in ihnen sieht, was Gott schon in ihnen sieht. Tun, was Jesus tat, aber was genau tat jetzt Jesus eigentlich? Er hat getrunken, garantiert. Und, darauf möchte ich noch eingehen, er hat gegessen. Er hat super viel gegessen. Es steht so häufig in der Bibel, er kam von einem Essen, er ging zu einem Essen, er war bei einem Essen. Er hat einfach mit Menschen zusammen gegessen und Gemeinschaft geteilt. Er hat sein Leben geteilt. Und du kannst das auch. Lade andere Menschen ein, an deinem Leben teilzuhaben. Also du musst sowieso essen, wenn du nicht gerade beim Fasten bist. Von daher kannst du auch sagen, hey, möchtest du nicht auch Gemeinschaft mit mir haben? Dann können wir zusammen Gemeinschaft haben und miteinander Leben teilen. Oder bete für Menschen in deinem Alltag. Ich weiß, das ist super herausfordernd, aber vielleicht hast du auch Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen, die dir von ihrem Leben erzählen und du merkst, oh, das wirkt jetzt gerade wirklich schwer. Darf ich für dich beten? Ich weiß, super herausfordernd. Das Schlimmste, was aber passieren kann, ist, dass sie sagen, nee, lieber nicht. Und dann kannst du so das einfach nachher im Stillen trotzdem tun. Und das Krasse, was Jesus getan hat, wenn wir jetzt angeschaut haben, was er getan hat, für Menschen beten, mit ihnen essen, heilen, was auch immer. Das Krasse ist, dass Jesus gesagt hat, wir können noch größere Dinge tun. Steht in Johannes 14, Vers 12. Und das ist so krass, was ein Gott und was ein Mensch Jesus doch ist und was er alles getan hat. Und Jesus sagt, ihr werdet größere Dinge tun. Und nicht, weil wir so gut sind, sondern weil uns der Heilige Geist geschenkt wurde. Und das alles tun wir natürlich nicht, um uns selbst zu retten. Das ist nicht das, was hiermit ausgesagt werden soll. Es geht nicht darum, ha, ich bin so heilig, ich bin so gut, ich komme in den Himmel. Wir können uns unser Leben nicht selbst retten. Jesus hat am Kreuz schon alles dafür getan, dass wir diese Rettung annehmen dürfen. Wir können Beziehungen mit Gott leben, weil Jesus alles getan hat dafür. Und eine hilfreiche Frage, die bestimmt viele von uns kennen, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Und diese Frage ist vielleicht ein bisschen kompliziert, weil Jesus war damals in einer ganz anderen Zeit. Er hat ganz anders gelebt, es war eine andere Kultur. Von daher lässt sich diese Frage vielleicht auch für die heutige Zeit anpassen. Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Was würde Jesus tun, wenn er Rahel wäre? In der heutigen Zeit, mit meinem Geschlecht, mit meinem Umfeld, mit meinem Beruf. Was würde er an meiner Stelle tun? Und Jüngerschaft ist ein Weg, den wir mit Jesus gehen. Und es ist ganz normal, dass wir hinfallen. Es ist ganz normal. Wir sind vielleicht ambitioniert und laufen los und haben so Phasen des Hochs. Und dann ist es aber auch ganz normal, dass wir hinfallen. Es passiert mir auch immer wieder. Gebe ich ganz ehrlich zu, hätte jetzt wahrscheinlich niemand gedacht, aber doch, auch mir passiert es. Auch ich falle hin. Und das Schöne ist, Jesus ist barmherzig darin mit uns. Er sagt nicht, wow, Rahel, jetzt hast du es mal wieder vermasselt, du bist wieder hingefallen. Was ist denn los mit dir? Nein, er schaut uns voller Liebe an und ist barmherzig mit uns. Und er freut sich einfach über jeden Schritt, den wir tun. Und deshalb darfst auch du barmherzig mit dir sein, wenn du gerade vielleicht selber in einer Situation steckst, wo du denkst, ah, Mist, und dich ärgerst über dich selber, dann darfst auch du barmherzig mit dir sein, weil Jesus barmherzig mit dir ist. Es geht auch nicht darum, besonders gut da zu sein, dazustehen, weil du mit Jesus eng unterwegs bist und gut unterwegs bist. Ich hatte früher mal so Ambitionen, wo ich dachte, oh, wenn ich gut in Jüngerschaft unterwegs bin und das tue, was Jesus getan hat, dann habe ich Anerkennung bei Jesus, dann habe ich Anerkennung bei anderen. Das ist nicht das Ziel. Es geht nicht darum, dass wir gut dastehen, weil wir große Dinge tun. Das Ziel von dem Weg ist Jesus. Tu, was Jesus getan hat. Stell dir vor, jede und jeder von uns persönlich nimmt diese Einladung an. Komm, folge mir nach. Und du darfst selbst entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Aber stell dir vor, wir wären lebendige Jüngerinnen und Jünger von Jesus. Was würde sich verändern? Die Welt wäre mehr mit Liebe und Frieden gefüllt. Nicht, weil wir lieben und Frieden in diese Welt bringen, sondern weil es uns gegeben ist, weil Gottes Liebe durch uns in die Welt kommt, weil Gottes Friede durch uns dann in die Welt kommt. Was würde sich verändern, wenn wir lebendige Jüngerinnen und Jünger von Jesus wären? Es könnte tiefe Gemeinschaft entstehen. Stell dir eine Gemeinde vor, die nicht nur sonntags zusammenkommt, sondern einander wirklich kennt. Das, was Hannah schon gesagt hat, einander zu sehen, einander auch darin zu tragen, an den Momenten, wo es einem schwerfällt, Jesus nachzufolgen. Dann sind es nicht einfach nur Mitglieder, die sich an Sonntags treffen, sondern es sind Weggefährten, Wegbegleiter, Geschwister, die gemeinsam Jesus nachfolgen. Es gäbe einen spürbaren Unterschied. Stell dir vor, wie Dortmund aussehen würde, wenn wir alle lebendige Jüngerinnen und Jünger wären. Menschen um uns herum würden sehen, was anders ist. Das war so cool beim Fasten und Beten im November, wurde erzählt, dass in der Präsentkirche ein Deutschkurs stattfindet für Frauen, die geflüchtet sind. Und diese Frauen haben gesagt, wow, als sie durch die Präsentkirche gelaufen sind, bei euch ist etwas anders. Und Menschen merken das, bei uns ist etwas anders. Es kann ein Aufbruch entstehen, der ansteckend ist für andere Menschen, wo sie Jesus kennenlernen. Und das Schöne ist, dass es passiert. Ja, ich habe von der Präsentkirche erzählt, ich darf es in der Christuskirche sehen, ich darf es auch hier wahrnehmen bei euch. Wir machen einen Unterschied. Und die FEG ist ein Ort, wo Menschen sehen, was es heißt, dass Jesus liebt und was es heißt, dass Jesus sie liebt. Von daher lasst uns da gerne dranbleiben. Dass Jesus in ganz Dortmund, in unseren Gemeinden, Raum einnehmen darf. Und wir überall auch da, wo wir sonst sind, vielleicht fährst du zur Arbeit nach Schalksmühle, wie ich zum Beispiel, auch da können wir dann Licht sein und Menschen Jesus weitergeben. Und diese Vision mag groß klingen, ja, das kann sein. Aber es beginnt klein, bei jeder Einzelnen und jedem Einzelnen von uns. Veränderung beginnt klein. In deinem Herzen, in deinen Gedanken, in deinem Zuhause, in deinem Umfeld. Und Jesus fängt neu oder wieder an, zu dir zu sprechen, vielleicht deine Seele zu heilen, dort, wo du gerade Not hast, dich zu verändern. Und du darfst dein Leben immer wieder neu auf ihn ausrichten. Und du hast es in der Hand, dein Leben auf ihn auszurichten und ihm zu folgen. Ich wünsche mir, dass das heute nicht einfach nur schöne Worte waren und ihr denkt, ja, war cool, danke, sondern ich liebe es, Pläne zu machen, ich gebe es zu. Und ich liebe es noch viel mehr, wenn diese Pläne auch gute Pläne sind und in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Und damit das heute nicht nur schöne Worte bleiben, habe ich zur Hilfe für uns ein paar Fragen mitgebracht. Genau, da sind sie schon. Wir werden gleich eine Minute Stille haben, in denen du einfach nochmal diese Fragen durchgehen kannst. Keine Panik, du musst jetzt nicht alle Fragen vollumfänglich beantworten. Es ist einfach nur eine kleine Hilfe, wo du vielleicht auch später einfach nochmal drüber nachdenken kannst und weiterbeten kannst und zu schauen, was Jesus in deinem Leben verändern möchte. Also zu den Fragen. Was hat Gott mir gesagt? Welche Botschaft oder welche Einsicht habe ich heute empfangen? Was könnte mich abhalten, dass ich das, was ich heute empfangen habe, auch wirklich in die Umsetzung bringe? Welche inneren oder äußeren Hindernisse könnten auftauchen, wenn ich anfange, das umzusetzen, was Gott mir gesagt hat? Und die dritte Frage, wie setze ich das praktisch um? Welche Schritte möchte ich gehen, ganz konkret, auch wenn Hindernisse kommen? Wem erzähle ich vielleicht auch davon? Der oder die mich dann unterstützen kann oder ermutigen kann. Auch da ist wieder der Vorteil, wir sind eine Gemeinschaft und wir können uns gegenseitig unterstützen. Und jetzt die Einladung zu einer Minute Stille. Die Predigt möchte ich schließen mit einem Gebet, das du gern mitbeten darfst, laut oder auch leise, damit du es besser mitbeten kannst, habe ich das auch auf Folie. Jesus, du versprichst Leben, Leben in Fülle. Ich will dieses Leben. Deshalb möchte ich neu lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Du sollst mein Rabbi sein. Ich will von dir lernen. Du darfst mich prägen und verändern. Mit deiner Hilfe möchte ich mein Leben neu, nur um dich ordnen, bei dir zu sein, wie du zu werden und zu tun, was du tun möchtest. Amen.